Ja, und dann kommen wir zu den Vorträgen, die lange vorbereitet wurden. Wir haben extra ein Wochenende dafür benutzt, wo wir wirklich in die Jugendherberge gefahren sind und dort wirklich uns intensiv Zeit genommen haben, Vorträge vorzubereiten. Und ich möchte die erste Gruppe nach vorne bitten und auch die Folien bitte. Es wird insgesamt, ja, ihr könnt gerne schon vorher applaudieren. Okay, kommt ruhig noch ein Stückchen nach vorne, damit euch alle auch gut sehen. Genau, da vorne seht ihr auch die Namen, das ist Rabea, Noel und Tim werden den ersten Vortrag halten von drei Vorträgen und ich wünsche euch ganz viel Gottes Segen.
Hallo, also wir feiern dieses Jahr die Reformation, die durch Martin Luther im 16. Jahrhundert ermöglicht wurde. Dieses kirchliche Großereignis haben wir uns zum Anlass genommen, uns etwas intensiver mit Martin Luther zu befassen. Aus diesem Grund ist die Reformation auch Thema in diesem Gottesdienst. Wir haben uns hierzu in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erzählt euch etwas über die kirchliche Geschichte von der Zeit der ersten Apostel bis zur Epoche, wo Martin Luther gelebt hat. Die zweite Gruppe bringt euch das Leben Martin Luthers etwas näher. Und die dritte Gruppe hat sich Gedanken darüber gemacht, aus was wir aus all dem heute noch lernen können. Damit wir nun verstehen können, warum Martin Luther in seiner Zeit so gehandelt hat, möchten wir zunächst in ganz groben Zügen die Entwicklung des Christentums von der Zeit der ersten Apostel bis zur Zeit Martin Luthers darstellen.
Der Grund dafür war, dass das Herz der Jünger verändert wurde. Sie waren wie alle anderen Menschen auch mit Sünden behaftet, die sie von Gott trennten.
Ihre Trennung wurde aufgehoben, indem Jesus die Strafe für ihre Sünden am Kreuz auf sich nahm, aus tiefer Liebe zu uns.
Dieser Veränderung brachte die kleine Gruppe von ängstlichen Jüngern den ganzen Erdkreis in Bewegung.
Wir lesen in der Bibel, wie besonders Paulus das Evangelium in die heutige Türkei und nach Griechenland brachte.
Was zunächst stark geholfen hat, das Evangelium zu verbreiten, war die Erfindung des Kodex, ein Buch, das die Schriftrolle ersetzte. Es war bis zu 400 Seiten stark.
Der christliche Glaube, was für die Römer eine Provokation war, weil römische Götter und Kaiser nicht verehrt wurden. Außerdem war die schnell wachsende Zahl der Christen bedrohlich für sie.
Christen wurden deswegen für alles beschuldigt. Für den Bürgerkrieg, das Erdbeben, die Epidemien. Auch wurden ihnen Kindermorde unterstellt.
Die Folge war, dass Christen stark verfolgt wurden. Sie wurden eingesperrt oder in Arenen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen.
Christen entwickelten, um nicht aufzufallen, Geheimzeichen, wie zum Beispiel den Fisch. Fisch heißt auf Altgriechisch Ichthys, besteht aus den Anfangsbuchstaben von I, Jesus, das bedeutet Jesus, CH für Christos, das bedeutet Christus, T für Theo, das bedeutet Gott, Gottes, HY für Hyos, das bedeutet Sohn, S für Sota, das bedeutet Erlöser. Wenn Sie also in Zukunft mal so einen Fisch auf einem Auto aufgeklebt sehen, wissen Sie nun, was das heißt. Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser.
Und dann kam Kaiser Konstantin. Er erkannte die Kraft, die hinter dem christlichen Glauben steckte und wollte sie für seine Herrschaft nutzen. Konstantin wollte das Reich unter einem Gott und unter einem Glauben vereinen. 380 wird das Christentum Staatsreligion. Das bedeutet einen gravierenden Einschnitt für die christliche Kirche. Sie ist ein Teil der weltlichen Macht, was ihre Zukunft entscheidend prägen wird.
Jetzt erzählen wir in ganz groben Schritten, was im Jahre 380 bis zur Reformationszeit in, mit und durch die Kirche passierte. 410. Rom wurde das erste Mal seit 800 Jahren von Germanen erobert.
440. Leo der Erste beansprucht, der Leiter der Kirche zu sein, weil er sich als Nachfolger von Petrus sieht.
498. Papst Symmachus beansprucht den Vorrang des Papstes vor allen anderen Gläubigen.
Ab dem 7. Jahrhundert breitet sich der Islam aus. Arabische Reiterhorden überfallen römische Länder in den Mittelmeeren und führen den Islam ein. Über Spanien gelangen sie auch bis nach Westeuropa, wo sie erst in Frankreich von Karl Martel zurückgedrängt wurden.
718. Bonifatius missioniert den Westen des heutigen Deutschlands, gilt heute als der Germanenmissionar.
800 wird Karl der Große vom Papst zum Kaiser gekrönt. Was Bonifatius mit militärischer Eifer begangen, verwirklicht Karl der Große mit militärischem Nachdruck und Brutalität. Zum Beispiel lässt er 4500 heidnische Sachsen den Kopf abschlagen.
Kathedralen werden gebaut. Hierfür werden ungeheure Summen benötigt. Bischöfe reagieren mit Macht und beuten für ihre Bauwerke das Volk aus. In der Stadt Laon wird der Bischof daraufhin von einer aufgebrachten Menge erschlagen.
1075. Papst Gregor der Siebte beansprucht, dass er als Papst höher ist als jeder König oder Kaiser. Die römische Kirche sei niemals in Irrtum gefallen und werde niemals irren. Der Kaiser muss sich der Kirche beugen. Für den deutschen König Heinrich IV. War dies eine Provokation, gegen die er rebellierte. Er konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Folge davon war, dass der König einen Bußgang nach Canossa zum Papst machen musste.
In dieser Zeit entstanden die ersten Pilgerreisen, vornehmlich zu den Orten in Jerusalem. Hier wird das Grab Jesu verehrt. Rom, hier sind die Gräber von Petrus und Paulus. Und in Santiago de Compostela wird das Grab von Jakobus aufgesucht. Allerdings werden schon bald Santiago de Compostela und Jerusalem von Muslimen erobert.
1095 ruft Papst Urban II. Zur Befreiung von Jerusalem auf. Es kommt zum ersten Kreuzzug, der sehr brutal durchgeführt wurde.
1209. Franz von Assisi gründet den Franziskanerorden.
Um 1350 brach die Pest in Europa aus. Die Pest dehnte sich über ganz Europa aus. 25 Millionen Tote, ungefähr ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung. Für die Menschen damals war die Pest ein theologisches Problem, da Gottes Handeln nicht zu verstehen war. Wie vor mehr als 1000 Jahren Christen für Katastrophen verantwortlich gemacht wurden, waren es jetzt die Juden. Diese sollten den Brunnen vergiftet haben.
Nun kommen wir zur Zeit Martin Luthers. Wir wollen hier einen kurzen Einblick in die Zeit geben. Die Menschen in der Zeit Martin Luthers waren sehr religiös, hatten aber große Angst vor bösen Mächten. Bei unangenehmen Dingen, wie zum Beispiel Zahnweh, wurde die Ursache bei bösen Mächten vermutet. Diese Angst vor bösen Mächten war wie ein Schatten über den Denken der Menschen. Am stärksten sichtbar war dies im Hexenwahn. Viele Menschen, besonders Frauen, wurden wegen vermuteter Hexerei verbrannt. Die Inquisition, was übersetzt Untersuchung des Sachverhaltens bedeutete, folterte Geständnisse aus den Menschen heraus. Hexenverbrennung gab es noch bis ins 18. Jahrhundert.
Leonardo da Vinci sei als Universalgenie genannt, der sogar schon Fluggeräte entwarf. In Venedig werden Erfindungen, die immer zahlreicher wurden, zum ersten Mal patentiert. Der Buchdruck wird von Gutenberg erfunden. In Padua werden zum ersten Mal Menschen seziert, um Ursachen von Krankheiten zu erforschen. Kopernikus entdeckt, dass die Erde sich um die eigene Achse und um die Sonne dreht. Er wird allerdings belächelt.
Eroberungen und Entdeckungen Zeit Martin Luthers. 1492 entdeckt Christoph Kolumbus Amerika. 1453 erobern die Osmanen Konstantinopel. Dies wird eine islamische Stadt und heißt fortan Istanbul. Symbolisch für den Religionswechsel war, dass die damals sehr berühmte byzantinische Reichskirche Hagia Sophia eine Moschee wurde. Heute ist sie ein Museum. Die Eroberungszüge der Türken gehen noch weiter. 1522 erobern sie Rhodos. 1526 vernichten sie das ungarische Heer und 1529 gibt es die erste Belagerung von Wien.
Der Zeitgeist in der Zeit Martin Luthers herrschte. Das städtische Bürgertum wird besonders in Florenz mächtig und reich. Hier entwickelt sich der Verbot des Kapitalismus. Begriffe wie Giro, Konto, Bankrott stammen aus dieser Zeit. Der Mensch wird individueller. Zum Beispiel in der Malerei wird nicht mehr schemenhaft gemalt, sondern sehr genau, so wie das Individuum auch wirklich aussah. Der Glaube an die Einzigartigkeit des Menschen kommt auf, aber es entsteht auch eine Entfremdung von der christlichen Botschaften. Das Geld und der Konsum reagiert immer mehr im Leben der Menschen.
Jetzt erzählen wir etwas zu den Päpsten in der Zeit Martin Luthers. Auch sie waren ganz stark vom Zeitgeist geprägt. Sixtus IV., der Bauer der Sixtinischen Kapelle, gab Familienangehörigen hohe kirchliche Ämter und war politisch Tigrant und in Mordversuche verwickelt. Innozenz XIII. Gab öffentliche Hochzeitsfeste für seine Kinder und Enkel. Alexander VI. Feierte als Kardinal Orgien. Julius II. Wollte durch Ablasshandel den Petersdom bauen. Besonders die einfachen Leute zahlten auf diese Weise für den Bau der Kirche. Leo X. Lebte ein luxuriöses Leben. Er wurde durch familiäre Beziehungen bereits mit 12 Jahren Leiter eines Klosters und mit 14 war er Kardinal.
Diesen Verfall der Kirche wollten vor Martin Luther schon andere Menschen etwas entgegenhalten, indem sie sich auf die Grundlage des christlichen Glaubens besannen, die Bibel.
Neben Franz von Assisi beispielsweise John Wycliffe genannt. Er kritisiert den Machtanspruch der Päpsten und den Reichtum der Geistlichkeit. Seine Forderung und die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Botschaft der Kirche, die Abschaffung kirchlicher Hierarchien, Aufhebung des Zölibats und des Klöstern und deren gesamten Besitz. Er übersetzte die Bibel ins Englische, was damals eine Revolution war, da das einfache Volk nicht darin lesen sollte. Der Hass der Kirche war auf Wycliffe so groß, dass 44 Jahre nach seinem Tod seine Gebeine von der Kirche verbrannt wurden.
Jan Hus nahm 100 Jahre vor Luther die Gedanken von Wycliffe auf und schaffte in Tschechien eine starke Erneuerungsbewegung. Leider wurde er von der Kirche auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Kurz vor seinem Ableben soll er noch gerufen haben: Eine Gans bratet ihr heute, aber ein Schwan wird kommen, der wird euch ein lauteres Liedlein singen. Dies war eine Prophetie auf einen größeren Reformator, der nach ihm kommen sollte und dann auch tatsächlich kam.
Ja, ein kurzer Abriss in Kirchengeschichte. Wir fragen nachher ab, für alle die dann rausgehen, wer was mitgenommen hat davon. Okay, kommen wir zur zweiten Gruppe, die sich mehr mit Martin Luther beschäftigt hat. Alina und Esther werden dazu etwas vortragen.
Von der Gruppe vor uns haben wir von Jan Hus gehört. Circa 100 Jahre später, nachdem er auf dem Scheiterhaufen prophezeite, dass ein stärkerer Reformer kommen wird, erfüllte Luther diese Prophezeiung, indem er die 95 Thesen an die Schlosskirche schlug. Die neue Darlegung von dem Wort Gottes verunsicherte die Menschen natürlich, da sie nichts anderes kannten. Wir wollen euch nun die Werke des Reformators Martin Luthers näherbringen, 500 Jahre nach seiner Reformation der Kirche. Martin Luther wurde 1483 in Eisleben geboren und hatte eine sehr strenge Erziehung. Sein Vater war ein erfolgreicher Unternehmer, der sehr viel gearbeitet hat, um seinen Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Luther erlebte barbarische Lernmethoden, die ihn zu einem eingeschüchterten, jedoch disziplinierten Schüler prägten. Martin Luther hatte einen Magisterabschluss in Jura, doch bei einem starken Gewitter schwor er Gott, ihm als Mönch zu dienen, falls er das Gewitter überleben sollte. Trotz seinem Leben als Mönch im Augustinerkloster in Erfurt zweifelte er oft an seiner Erlösung. Er fastete wochenlang und besuchte mehrmals täglich den Beichtstuhl. Um Angelegenheiten im Kloster zu klären, tritt Luther eine 5-monatige Fußreise nach Rom an, auch um auf andere Gedanken zu kommen. Die Umstände in Rom schockierten ihn allerdings. Den Pilgern wurde unter anderem Geld abgezogen. Auch als Stadtprediger in Wittenberg wurde er mit dem Ablasshandel konfrontiert. Er bemühte sich, im Glauben zu wachsen, um Gott näher zu kommen. Während seines intensiven Bibelstudiums lernte er viel über die Gnade Gottes, die man sich nicht erkaufen kann. Einer seiner Schlüsselstellen war Römer 1, Vers 17. Diesen Vers möchte ich jetzt vorlesen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Martin Luther war es sehr wichtig herauszustellen, dass wir allein durch die Gnade Gottes das ewige Leben erhalten. Am 31. Oktober, also vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, also vor 500 Jahren, veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. In diesen Thesen ging er vor allem gegen den geschäftsmäßigen Handel von Ablassbriefen vor, mit denen man sich oder auch tote Angehörige angeblich von seiner Strafe für seine Sünden freikaufen konnte. Luther bekam Zuspruch von einigen Gelehrten und Fürsten, aber auch große Ablehnung und Todesdrohung. Es drohte ihm jetzt natürlich das gleiche Schicksal, wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Doch Luther lässt sich nicht einschüchtern und veröffentlicht weiterhin seine Schriften, zum Beispiel an den christlichen Adel und an andere Christen in Deutschland. Er wird nach Rom vorgeladen. Dort wird ihm der Ketzerprozess gemacht und der Ausschluss aus der Kirche angedroht. Doch Luther verbrennt das Schreiben der Kirche. 1521 setzt sich Kurfürst Friedrich dafür ein, dass Martin Luther am Reichstag in Worms angehört wird. Auf der Fahrt nach Worms jubelten die Menschen Luther zu. Er sollte dort seine Schriften widerrufen, doch er sagt, dass seine Schriften auf der Bibel beruhen und er sie daher nicht widerrufen kann. Daraufhin wird er vogelfrei gesprochen und Kurfürst Friedrich hilft ihm, auf die Wartburg zu fliehen. Auf der Wartburg fand er einen sicheren Zufluchtsort. Dort nannte er sich Junker Jörg. Er übersetzte in nur 11 Wochen das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Der Druck der Bibel 1522 schaffte die Grundlage für die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Sprache. Zur gleichen Zeit in Wittenberg, was jetzt das Zentrum der Reformation war, fanden weitere kirchliche Veränderungen statt. Zum Beispiel wurde der Gottesdienst reformiert. 1522 ging Luther nach Wittenberg zurück. Nach seiner Ankunft zügelte er die aufkommenden radikalen Kräfte. Er führte unzählig viele Predigtreisen durch. Dabei unterstützte und förderte er das Schulwesen. Gegen den Rat vieler Freunde heiratete er die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Zusammen hatten sie 6 Kinder. 1534 wurde seine Übersetzung vom Alten und vom Neuen Testament der Bibel veröffentlicht. Natürlich hat Martin Luther auch einige Fehler begangen. Hierzu zählt unter anderem sein Aufruf, aufständische Bauern zu bekämpfen oder seine scharfen Worte gegen die Wiedertäufer. Dennoch steht sein Name für die gewaltigsten Veränderungen in Kirche, Geschichte und Politik in den vergangenen Jahrhunderten. Vielleicht gab es nie einen Umbruch von weltgeschichtlicher Bedeutung, der so tief in einem einzelnen Menschen gegründet war wie die Reformation.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und dann kommen wir zur dritten Gruppe. Ihr könnt schon nach vorne kommen. Genau, Mikro, habt ihr Mikro an? Das Lämpchen brennt? Okay, da in die Richtung halten, dann läuft's. Okay, dann Gottes Segen euch.
Wir wollen das nun Gehörte nicht in der Vergangenheit so beruhen lassen, sondern Luthers Lehren auch in unserem Leben anwenden. Auch aus Luthers Fehlern können wir lernen. Die Bibel zeigt ungeschönt das Versagen geistlicher Größen. Von Abraham bis David zeigt sie nicht nur positive Taten, sondern auch deren Niederlagen und Versagen. Der christliche Glaube wird auch oft in Frage gestellt, aufgrund vieler schlimmer Sachen, in denen der Name Jesus missbraucht und in den Dreck gezogen wurde, zum Beispiel die Kreuzzüge. In 1. Korinther 10, Vers 11 steht, aus dem, was unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Es bedeutet, dass ihr Versagen eine Warnung für uns sein soll. In Römer 15, Vers 4 steht sogar, dass alles zu unserer Belehrung passiert ist und dann aufgeschrieben wurde. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt uns und tröstet uns, damit wir unsere auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Anfang des Jahres sind in Neuseeland ganz viele Wale an der Küste gestrandet und man vermutet, dass der Grund war, dass der Orientierungssinn des Leittiers gestört war und die anderen Tiere sind ihm blind gefolgt, ohne sich selbst zu orientieren. Das hier ist die Folge solcher Fehler. Wenn wir Pastoren, Päpsten oder Predigern blind folgen und nicht nachprüfen, ob Lehren richtig sind und der Wahrheit entsprechen, dann werden wir vielleicht so enden wie diese Wale. Bei vielen geistlichen Führern war das ähnlich. Zur Zeit Luthers sind die Menschen den Päpsten blind gefolgt, ohne selbst nachzuprüfen. Auch Luther hat Fehler gemacht. Deshalb sollen wir alle Vorgaben anhand der Bibel nachlesen. Prediger sind auch nur Menschen und machen Fehler. Es gibt einen passenden Bibelvers dazu. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 steht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Wenn wir uns danach richten, dann werden wir nicht so enden wie diese Wale, die blind ihrem Anführer gefolgt sind.
Heute möchten wir uns aber auf die positiven Aspekte konzentrieren. Luther hat durch sein Bibelstudium entdeckt, dass die Errettung aus Gnade geschieht. Denn in Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dabei haben wir uns die Frage gestellt, was ist Gnade eigentlich? Gnade heißt im Griechischen Charis, das kann man auch mit Geschenk oder Wohltat übersetzen. Das heißt also für uns, wenn wir Gott vertrauen, wird er uns die Errettung schenken. Gott schenkt uns durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, das ewige Leben im Himmel. Unser Part dabei ist es, ihm zu vertrauen, sein Geschenk anzunehmen und es auszupacken. Das ist wie, wenn wir von unserem Vater ein Geschenk bekommen und er es uns überreichen möchte. Um es zu bekommen, müssen wir es natürlich erst annehmen. Gott möchte auch, dass wir sein Geschenk annehmen, das ewige Leben im Himmel. Dabei haben wir uns die Frage gestellt, warum beschenkt uns Gott überhaupt? Die Antwort ist ganz einfach. Er liebt uns über alles. Er möchte, dass wir ihn zurücklieben und ein Leben mit ihm leben.
Ein gutes Beispiel für Gottes Liebe ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es geht um einen Sohn, der seinen Vater um Geld bittet, abhaut, weil er denkt, dass er etwas verpasst und sein Leben in Saus und Braus lebt, bis er sein ganzes Vermögen verliert. Zu diesem Zeitpunkt fällt ihm auf, dass er es eigentlich sehr gut bei seinem Vater hatte. Doch er schämt sich, zurückzukehren. Was der Sohn aber nicht weiß, ist, dass der Vater sich nach ihm sehnt. Mein liebes Kind, ich warte auf dich. Auch wenn du sagst, du brauchst mich nicht, auch wenn du denkst, ich störe dich bei dem, was dir so wichtig ist. Wer hat dich nur so belogen? Wer hat dich nur von mir weggezogen? Wer konnte dir sagen, bei dem ist's nicht schön? Wer konnte mit dir dunkle Wege gehen? Ist der auch da, wenn du nichts mehr hast? Wenn du einsam bist und empfängst nur Hass? Wenn du dich danach sehnst, was wirklich zählt, nach dem, was mehr ist als die ganze Welt? Mein liebes Kind, ich warte auf dich. Auch wenn du sagst, du brauchst mich nicht, sollst du doch wissen, dass es Liebe ist, wenn ich mein Leben gebe, nur für dich.
Das Kreuz, was zu sehen ist, symbolisiert die ausgebreiteten Arme Gottes für uns. Und du bist der verlorene Sohn. Und wenn du merkst, dass Gott dich in seine Arme ruft, dann kannst du das Geschenk annehmen, jetzt und hier. Du kannst einfach dafür beten. Ich werde jetzt auch einmal beten und wenn ihr euch angesprochen fühlt, könnt ihr einfach leise mitbeten. Herr Jesus, komm zu dir. Bitte vergib mir, dass ich ein Leben weit weg von dir gelebt habe. Und vergib mir meine bösen und falschen Dinge, die ich gemacht habe. Danke, dass du mich annimmst und nicht wegstößt, weil du mich liebst. Ich nehme dein Geschenk, das ewige Leben, gerne an. Hilf mir bitte, dass ich mein Leben neu mit dir zusammen ausrichte. Amen.
Und jetzt kommen wir zu den Vorträgen. Und zwar haben wir uns sehr viel Zeit genommen, die Vorträge vorzubereiten. Wir sind extra ein Wochenende weggefahren und haben dort richtig viel gelernt und geschaut, wie macht man diese Vorträge, haben auch ganz viel geübt mit jedem einzelnen Teilnehmer. Und ja, jetzt werden drei Vorträge kommen, die nacheinander ablaufen. Und das wird sozusagen jetzt der Teil der Predigt in diesem Gottesdienst sein und die wird gestaltet von den 7 Teilnehmern. Und ich möchte die erste Gruppe mal nach vorne bitten, das ist Lisa, Veronique und Paulina. Genau, dann seht ihr sie vorne auch. Genau, und sie werden anfangen mit dem und genau, ich wünsche euch ganz viel Segen für euren Vortrag.
Wir feiern dieses Jahr die Reformation, die durch Luther im 16. Jahrhundert entstand. Dieses kirchengeschichtliche Großereignis haben wir auch als Anlass genommen, uns etwas intensiver mit Luther zu befassen. Aus diesem Grund ist die Reformation noch Thema in diesem Gottesdienst. Wir haben uns hierzu in 3 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erzählt, also wir, etwas über die Kirchengeschichte von der Zeit der ersten Apostel bis zur Epoche, die Martin Luther gelebt hat. Die zweite Gruppe bringt uns das Leben Martin Luthers etwas näher. Und die dritte Gruppe hat sich Gedanken darüber gemacht, was wir uns all dem heute noch lernen können. Damit wir nun verstehen können, warum Luther in seiner Zeit so gehandelt hat, möchten wir zunächst in ganz groben Zügen die Entwicklung des Christentums von der Zeit der ersten Apostel bis zur Zeit Martin Luthers darstellen.
Wie kam es, dass aus einer Hand voller ängstlicher Jünger Menschen wurden, die so die Bibel den ganzen Erdkreis erregten?
Der Grund dafür war, dass das Herz der Jünger verändert wurde. Sie waren wie alle anderen Menschen auch mit Sünden behaftet, die sie von Gott trennten.
Ihre Trennung wurde aufgehoben, indem Jesus die Strafe für ihre Sünden am Kreuz auf sich nahm, aus einer tiefen Liebe zu uns.
Gott gab ihnen ein verwandeltes Herz, das durch den Heiligen Geist jetzt voller Liebe und Kraft war. Mit dieser Veränderung brachte die kleine Gruppe von ängstlichen Jüngern den ganzen Erdkreis in Bewegung.
Wir lesen in der Bibel, wie besonders Paulus das Evangelium in die heutige Türkei und nach Griechenland brachte.
Was zusätzlich stark geholfen hat, das Evangelium zu verbreiten, war die Erfindung des Kodex. Ein Buch, das die Schriftrollen ersetzte, war bis zu 400 Seiten dick.
Der christliche Glaube war für die Römer eine Provokation, weil römische Götter der Kaiser nicht verehrt wurden. Außerdem war die schnell wachsende Zahl der Christen bedrohlich für sie.
Christen werden für alles beschuldigt. Für den Bürgerkrieg, das Erdbeben, die Epidemien, auch wurden ihnen Kindermorde unterstellt.
Die Folge war, dass Christen stark verfolgt wurden. Sie wurden eingesperrt oder in den Arenen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen.
Christen entwickeln Geheimzeichen, um nicht aufzufallen, wie zum Beispiel den Fisch. Fisch heißt auf Altgriechisch Ichthys und bedeutet in den Anfangsbuchstaben von I gleich Jesus, das bedeutet Jesus, CH gleich Christos, das bedeutet Christus, Te gleich Theos, das bedeutet Gottes. HY, Hios, das bedeutet Sohn. S gleich Sota, das bedeutet Erlöser. Wenn Sie also in Zukunft mal so einen Fisch auf einem Auto aufgeklebt sehen, wissen Sie nun, was das heißt. Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser.
Und dann kam Kaiser Konstantin. Er erkannte die Power, die hinter dem christlichen Glauben steckt und wollte sie für seine Herrschaft nutzen. Konstantin wollte das Reich unter einem Gott und unter einem Glauben vereinen. Im Jahr 380 wird das Christentum Staatsreligion. Dies bedeutet einen gravierenden Einschnitt für die christliche Kirche. Sie wird Teil der weltlichen Macht, was ihre Zukunft entscheidend prägen wird.
Jetzt erzählen wir in ganz groben Schritten, was vom Jahr 380 bis zur Reformationszeit mit und durch die Kirche passierte. Rom wurde das erste Mal seit 800 Jahren erobert von Germanen.
440, Leo der Erste beansprucht, der Leiter der Kirche zu sein, weil er sich als Nachfolger von Petrus sieht.
Im Jahr 498, Papst Symmachus beansprucht den Vorrang des Papstes vor allen anderen Gläubigen.
Ab dem 7. Jahrhundert breitete sich der Islam aus. Arabische Reiterhorden überfallen römische Länder im Mittelmeer und führen den Islam ein. Über Spanien gelangen sie auch bis nach Westeuropa, wo sie erst in Frankreich von Karl Mertal zurückgedrängt wurden.
718, Bonifatius missioniert den Westen des heutigen Deutschlands. Er gilt heute als der Germanen-Missionar.
Im Jahr 800 wird Karl der Große vom Papst zum Kaiser gekrönt. Was Bonifatius mit militärischem Eifer begann, verwirklicht Karl der Große mit militärischem Nachdruck und mit Brutalität. Zum Beispiel, dass Karl zur Abschreckung 4500 heidnische Sachsen den Kopf abschlagen.
1075, Papst Georg VII. Beansprucht, dass er als Papst höher ist als jeder König oder Kaiser. Die römische Kirche sei niemals in Irrtum gefallen und würde niemals irren. Der Kaiser muss sich der Kirche beugen. Für deutschen König Heinrich IV. War dies eine Provokation, gegen die er rebellierte. Er könnte sich aber nicht durchsetzen. Die Folge davon war, dass der König einen Bußgang nach Canossa zum Papst machen musste.
In dieser Zeit entstehen Pilgerreisen, vornehmlich zu den Orten in Jerusalem, da wo das Grab Jesu verehrt wird, in Rom, hier sind die Gräber von Petrus und Paulus, und in Santiago de Compostela wird das Grab von Jakobus aufgesucht. Allerdings werden schon bald in Jerusalem und Santiago de Compostela von Moslems erobert.
1095 ruft Papst Urban II. Zu Befreien von Jerusalem auf. Es kommt zum ersten Kreuzzug, der sehr brutal geführt wurde.
1209, Franz von Assisi gründet den Franziskanerorden.
Um 1350 brach die Pest in Europa aus. Die Pest dehnt sich über ganz Europa aus, mit 25 Millionen Tote bzw. ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung. Für die Menschen damals war die Pest ein theologisches Problem, denn Gottes Handeln war nicht zu verstehen. Wie vor mehr als 1000 Jahren Christen für Katastrophen verantwortlich gemacht wurden, waren es jetzt die Juden. Dies sollten die Brunnen vergiftet haben.
Nun kommen wir zur Zeit Luthers. Wir wollen hier einen kurzen Einblick in diese Zeit geben. Die Menschen in der Zeit Martin Luthers waren sehr religiös, hatten aber große Angst vor bösen Mächten. Bei unangenehmen Dingen wie zum Beispiel Zahnweh wurde die Ursache bei bösen Mächten vermutet. Diese Angst vor dem Bösen war wie ein Schatten über den Denken der Menschen. Am stärksten sichtbar war dies im Hexenwahn. Viele Menschen, besonders Frauen, wurden wegen vermuteter Hexerei verbrannt. Die Inquisition, was übersetzt Untersuchung des Sachverhaltens bedeutet, folterte Geständnisse aus den Menschen heraus. Hexenverbrennung gab es noch bis ins 18. Jahrhundert.
Erfindungen in der Zeit Martin Luthers. Leonardo da Vinci sei als Universalgenie genannt, der sogar schon Fluggeräte entwarf. In Venedig werden Erfindungen, die immer zahlreicher wurden, zum ersten Mal patentiert. Der Buchdruck wird von Gutenberg entwickelt. In Padua werden zum ersten Mal Menschen seziert, um Ursachen von Krankheiten zu erforschen. Kopernikus entdeckte, die Erde dreht sich um die eigene Achse und um die Sonne. Er wird allerdings belächelt.
Es gibt noch Eroberungen und Entdeckungen der Zeit Martin Luthers. Im Jahr 1492 entdeckt Christoph Kolumbus Amerika. 1453 erobern die Osmanen Konstantinopel. Diese wird eine islamische Stadt und heißt fortan Istanbul. Symbolisch für diesen Religionswechsel war, dass die damals sehr berühmte byzantinische Reichskirche Hagia Sophia eine Moschee wurde. Heute ist die Hagia Sophia ein Museum. Die Eroberungszüge der Türken gehen noch weiter. 1522 erobern sie Rhodos, 1526 vernichten sie das ungarischen Heeren und 1529 gibt es die erste Belagerung von Wien.
Der Zeitgeist in der Zeit Martin Luthers herrschte. Das städtische Bürgertum wird besonders in Florenz mächtig und reich. Hier entwickeln sich die Verbotenen des Kapitalismus. Begriffe wie Giro, Konto, Bankrott stammen aus dieser Zeit. Der Mensch wird individueller. Zum Beispiel in der Malerei wird nicht mehr schemenhaft gemalt, sondern sehr genau, so wie das Individuum auch wirklich aussah. Der Glaube an die Einzigartigkeit des Menschen kommt auf, aber es entsteht auch eine Entfremdung von der christlichen Botschaft. Das Geld und der Konsum regieren immer mehr im Leben der Menschen.
Jetzt erzählen wir etwas zu den Päpsten in der Zeit von Martin Luther. Auch sie waren ganz stark vom Zeitgeist geprägt. Sixtus IV., der Erbauer der Sixtinischen Kapelle, gab familiären Angehörigen hohe kirchliche Ämter, war politisch integrant und in Mordversuche verwickelt. Innozenz VIII. Gab öffentliche Hochzeitsfeste für seine Kinder und Enkel. Alexander VI. Feierte als Kardinal Orgien. Julius II. Wollte durch Ablasshandel den Petersdom bauen, würde besonders die einfachen Leute zahlen auf diese Weise für den Bau der Kirche. Leo X. lebte ein luxuriöses Leben. Er wurde durch familiäre Beziehungen bereits mit 12 Jahren Leiter eines Klosters und mit 14 war er Kardinal.
Diesen Verfall der Kirche wollten vor Luther schon andere Menschen etwas entgegenhalten, indem sie sich auf die Grundlage des christlichen Glaubens besannen, die Bibel.
Neben Franz von Assisi sei beispielsweise John Wycliffe genannt. Er kritisierte den Machtanspruch der Päpste und den Reichtum der Geistlichkeit. Seine Forderung war die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Botschaft der Kirche, die Abschaffung kirchlicher Hierarchien, Aufhebung des Zölibats und der Klöster und deren gesamten Besitz. Er übersetzte die Bibel ins Englische, was damals eine Revolution war, da das einfache Volk nicht darin lesen sollte. Der Hass der Kirche war auf Wycliffe war so groß, dass 44 Jahre nach seinem Tod seine Gebeine von der Kirche verbrannt wurden.
Jan Hus nahm 100 Jahre vor Luther die Gedanken von Wycliffe auf und schaffte in Tschechien eine starke Erneuerungsbewegung. Leider wurde er von der Kirche auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Kurz vor seinem Ableben soll er noch gerufen haben, eine Gans bratet ihr heut, aber ein Schwan wird kommen, der wird euch ein lautes Liedlein singen. Dies war eine Prophetie auf einen großen Reformator, der nach ihm kommen sollte und der dann auch tatsächlich kam.
Okay, vielen Dank. Ihr dürft runtergehen. Okay, kommen wir zur nächsten Gruppe, Annika und Robin.
Von der Gruppe vor uns haben wir gerade von Jan Hus gehört. 100 Jahre nachdem er auf dem Scheiterhaufen prophezeite, dass ein stärkerer Reformer kommen wird, erfüllte Luther diese Prophezeiung, indem er 95 Thesen an die Schlosskirche schlug. Diese neue Darlegung des Wortes Gottes verunsicherte die Menschen, da sie nichts anderes kannten. Jahre nach seiner Reformation der Kirche. Martin Luther ist 1483 in Eisleben geboren und hatte eine strenge Erziehung. Sein Vater war ein erfolgreicher Unternehmer, der viel gearbeitet hat, um für seine Kinder eine gute Zukunft ermöglichen zu können. Luther erlebte barbarische Lehrmethoden, die ihn zu einem schüchternen, jedoch disziplinierten und begabten Schüler prägten.
Nachdem Luther seinen Magisterabschluss in Jura absolviert hatte, schwur er während eines starken Gewitters, Gott als Mönch zu dienen, wenn er das Gewitter überleben würde. Und er hielt auch sein Versprechen und lebte dann als Mönch im Augustinerkloster in Erfurt. Trotz seines sehr frommen Lebens zweifelte er öfters an seiner Erlösung, fastete oft wochenlang und besuchte darum auch mehrmals täglich den Beichtstuhl. Um Angelegenheiten im Kloster zu klären, tritt Luther eine 5-monatige Fußreise nach Rom an, außerdem um auf andere Gedanken zu kommen, da ihn halt der Gedanke, nicht erlöst zu werden, sehr bedrückte. In Rom angekommen, schockierten ihn die Umstände sehr, da den Pilgern unter anderem durch Ablassbriefe das Geld abgezogen wurde. Und später als Stadtprediger in Wittenberg wurde er abermals mit dem Ablasshandel konfrontiert. Er bemühte sich, im Glauben zu wachsen, um Gott näher zu kommen, und während seines intensiven Bibelstudiums lernte er viel über die Gnade Gottes, die man sich nicht erkaufen kann. Eine seiner Schlüsselstellen war Römer 1, Vers 17, den ich euch vorlesen möchte. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und Luther war es sehr wichtig, klar herauszustellen, dass wir allein durch die Gnade Gottes und durch den Glauben das ewige Leben bekommen und durch nichts anderes.
Am 31. Oktober 1517, also vor genau 500 Jahren, veröffentlichte Martin Luther dann seine 95 Thesen. Die Thesen handelten von dem Ablassbriefen, da er es nicht wirklich gut fand, dass Ablassbriefe verkauft wurden. Er schrieb in die Thesen den angeblichen Freikauf von Sünde und Entlassung Angehöriger aus dem Fegefeuer. Darüber erschwerte sich dann. Er bekam Zuspruch von einigen Gelehrten, aber auch sehr viel Ablehnung und Todesdrohung. Ihm drohte dasselbe Schicksal wie das von Jan Hus, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Aber Luther veröffentlichte weiterhin seine Thesen. Das führte dann dazu, dass ihm in Rom der Ketzerprozess gemacht wurde und ihm der Ausschluss aus der Kirche drohte. In 1521 setzte sich dann Kurfürst Friedrich dafür ein, dass Luther in Worms im Reichstag angehört wird. Luther wurde bejubelt. Er soll seine Thesen widerrufen, doch er sagt: Was ist falsch? Alle meine Thesen berufen sich auf die Bibel. Er wird vogelfrei. Friedrich hilft ihm, auf die Wartburg zu fliehen. Auf der Wartburg fand er einen sicheren Zufluchtsort. Von nun an nannte er sich Junker Jörg. Er übersetzte dort in nur 11 Wochen das Neue Testament der Bibel ins Deutsche.
In 1522 kam Luther dann nach Wittenberg zurück und nach seiner Ankunft zügelte er sofort die aufgekommenen radikalen Kräfte der Bürger. Er führte außerdem unzählige Predigtreisen durch, er unterstützte und kontrollierte dabei viele Pfarrer und förderte außerdem das Schulwesen. Gegen den Rat vieler seiner Freunde heiratete er schließlich dennoch die ehemalige Nonne Katharina von Bora, mit der zusammen er 6 Kinder bekam. 1534 wurden seine Übersetzungen vom Alten und Neuen Testament als Gesamtausgabe der Bibel veröffentlicht. Natürlich hat Martin Luther auch einige Fehler begangen, so wie jeder andere Mensch auch. Und hierzu zählen unter anderem sein Aufruf, aufständische Bürger zu bekämpfen oder seine scharfen Worte gegen die Wiedertäufer. Dennoch steht sein Name für die gewaltigste Veränderungen in Kirche, Geschichte und Politik in den vergangenen Jahrhunderten. Vielleicht gab es nie einen Umbruch weltgeschichtlicher Bedeutung, der so tief in einem einzelnen Menschen verankert war, wie die Reformation von Martin Luther.
Ja, vielen Dank für euren Vortrag. Und jetzt kommen wir zur dritten Gruppe mit Anna und Benjamin.
Wir wollen das nun Gehörte allerdings nicht nur auf der Vergangenheit beruhen lassen, sondern auch in unserem heutigen Leben anwenden. Neben Luther haben auch die Kirchen, wie wir gerade eben schon gehört haben, Fehler begangen. So gab es schlimme und weniger schlimme Ereignisse in der kirchlichen Geschichte. Zu den schlimmen Dingen zählen zum Beispiel die Kreuzzüge. Im Namen Jesus wurden diese gemacht, doch der Name Jesus wurde hierfür missbraucht und es war auch niemals sein Wille. Doch aus solchen Fehlern können wir auch lernen. In 1. Korinther 10, Vers 11 steht, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Das bedeutet, wir müssen uns und das Gehörte immer selber hinterfragen. Dazu sollen wir das Gehörte mit Gottes Wort prüfen. In Römer 15, Vers 4 steht, und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Das heißt, dass wir aus ihrem Versagen lernen sollen und es anders machen. Anfang des Jahres sind viele Wale in Neuseeland gestrandet. Man vermutet, dass das Leittier seinen Orientierungssinn verloren hatte und die anderen Tiere ihm gefolgt sind. Dieses Bild zeigt sehr gut, wie es sich mit einer Gemeinde verhalten kann. Das Leittier stellt den Prediger dar und die anderen Tiere die Gemeindemitglieder. Ein Prediger deutet einen Text völlig falsch, aber die Gemeindemitglieder hinterfragen das Ganze nicht. Dadurch wird die ganze Gemeinde in eine falsche Richtung gelenkt und am Ende stranden sie. Es ist ganz wichtig, dass wir alles selber prüfen. So steht auch in der Bibel, prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Wenn wir danach handeln, werden wir nicht in die Irre geführt, wie diese Wale, die blind ihrem Anführer gefolgt sind.
Wir wollen uns aber auf die positiven Aspekte konzentrieren. Luther hat durch sein Bibelstudium entdeckt, dass die Errettung aus Gnade geschieht. In Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber was ist eigentlich Gnade? Gnade heißt im Griechischen Charis, was man auch mit Geschenk und Wohltat übersetzen kann. Es heißt für uns, dass wenn wir Gott vertrauen, er uns die Errettung schenkt. Gott schenkt uns durch Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, das ewige Leben im Himmel. Unser Part ist es, ihm zu vertrauen und das Geschenk anzunehmen und natürlich auszupacken. Das ist wie, wenn unser Vater ein Geschenk für uns hat und es uns überreichen möchte. Um das Geschenk zu bekommen, müssen wir es annehmen. So möchte auch Gott, dass wir sein Geschenk, das ewige Leben im Himmel, annehmen. Warum beschenkt uns Gott? Weil er uns liebt. Und er möchte, dass wir ihn auch lieben und ein Leben mit ihm leben.
Hier ein kleines Beispiel für Gottes Liebe, das man in Lukas 15 nachlesen kann. Es geht um die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn verlässt seinen Vater, weil er glaubt, dass ihm etwas entgeht. Er lebt ein Leben in Saus und Braus und als er alles Geld aufgebraucht hat und sogar bei den Schweinen lebt, erinnert er sich daran, wie gut er es auch bei seinem Vater hatte. Was der Sohn nicht weiß, ist, dass sich der Vater nach ihm sehnt. Mein liebes Kind, ich warte auf dich. Auch wenn du sagst, du brauchst mich nicht. Auch wenn du denkst, ich störe dich bei dem, was dir so wichtig ist. Wer hat dich nur so belogen? Wer hat dich nur so von mir weggezogen? Wer konnte dir sagen, bei dem ist es nicht schön? Wer konnte mit dir dunkle Wege gehen? Ist er auch da, wenn du nichts mehr hast? Wenn du einsam bist und empfängst nur Hass? Wenn du dich danach sehnst, was wirklich zählt, was mehr ist als die ganze Welt. Mein liebes Kind, ich warte auf dich. Auch wenn du sagst, du brauchst mich nicht, sollst du doch wissen, dass es Liebe ist,
wenn ich mein Leben gebe nur für dich. Als der Vater seinen Sohn sieht, rennt er auf ihn zu. Warum tut er das? Weil er ihn so sehr liebt, dass er Angst hat, ihn wieder zu verlieren. Der verlorene Sohn bist du und Gott ist der Vater. Er will, dass du zu ihm findest. Die ausgebreiteten Arme symbolisieren das Kreuz, durch welches wir zu Gott finden können. Er hat durch seinen Tod für deine Sünden bezahlt. Wenn du zu Gott gehören willst, kannst du jetzt in seine Arme kommen, denn Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Bete einfach hier und jetzt mit uns.
Wir beten jetzt. Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir, dass ich ein Leben weit weg von dir gelebt habe. Und vergib mir meine bösen Sachen, die ich gemacht habe. Danke, dass du mich annimmst und nicht wegstößt, weil du mich liebst. Ich nehme dein Geschenk, das ewige Leben, gerne an. Hilf mir bitte, dass ich mein Leben neu mit dir zusammen ausrichte. Amen.